So bitte nehmt doch eure Bibeln in Nehemia Kapitel 7. Also, eure Bibeln in Nehemia Kapitel 7. Und da werden wir das ganze Kapitel lesen, also das ganze siebte Kapitel. Ganz kurz werden wir dann in Kapitel 7 die Verse 1 bis 4 ansprechen, um dann die enorme Liste anzugehen. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, wie ihr eure Bibeln aufschlagt, dass diese Liste eine sehr wohlbekannte Liste ist. Denn diese Liste kannten wir schon einmal zuvor. Und wenn ihr diese Liste lest, dann denkt doch mal drüber nach oder vielleicht kommt euch ein Sinn, wo man diese Liste schon einmal gelesen hat. Also, Nehemia Kapitel 7, es kann losgehen. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln, und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und Vorsteher und das Volk zu versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen, und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen, geschrieben. Das sind die Söhne der Provinz Juda, die herausgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordecai, Bilsam, Misperet, Bigwai, Nehum und Bana gekommen sind. Dies ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Pahochs waren 2172. Die Söhne Shephanias 372. Die Söhne Arachs 652. Die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jeschuas und Joabs 2818. Die Söhne Elmas 1254. Die Söhne Sattus 845. Die Söhne Sakais 760. Die Söhne Binuis 648. Die Söhne Bebais 628. Die Söhne Asgats 2322, die Söhne Adumikams 667, die Söhne Bigweis 2067, die Söhne Adins 655, die Söhne Athos von Hiskia 98, die Söhne Haschums 328, die Söhne Besais 324, die Söhne Harfis 112, die Söhne Gibions 95, die Männer von Bethlehem und Netophah 188, die Männer von Anathot 128, die Männer von Beth Asmavet 42, die Männer von Kiriat Jerim, Kephira und Berot 743, die Männer von Rama und Geba 622, die Männer von Bethel und Ai 123, die Männer des anderen Nebo 52, die Söhne des anderen Elma 254, die Söhne Harems 320, die Söhne Jerichos 345, die Söhne Lots, Hadits und Onos 721, die Söhne Senas 3930, von den Priestern, die Söhne Jedaias vom Hause Jeschuas waren 973. Die Söhne Immos 1052, die Söhne Paschurs 1247, die Söhne Harims 1017. Von den Leviten, die Söhne Jeschuas von Kadmiel unter den Söhnen Hedevos waren 74. Von den Sängern, die Söhne Asaphs, waren 148. Von den Torhütern, die Söhne Shallums, die Söhne Athos, die Söhne Talmons, die Söhne Akkubs, die Söhne Hattimas, die Söhne Shobais, waren 138. Von den Tempeldienern, die Söhne Zihas, die Söhne Hausufas, die Söhne Tabauts, die Söhne des Keros, die Söhne Sias, die Söhne Padons, die Söhne Lebanas, die Söhne Hagabas, die Söhne Salmais, die Söhne Hannas, die Söhne Gidels, die Söhne Gahars, die Söhne Reas, die Söhne Resins, die Söhne Nekudas, die Söhne Gassams, die Söhne Usas, die Söhne Pasechas, die Söhne Besais, die Söhne Mehuniter, die Söhne der Nephisiter, die Söhne Bakuks, die Söhne Hakufas, die Söhne Harchus, die Söhne Baslitz, die Söhne Mechidas, die Söhne Harsas, die Söhne Barkos, die Söhne Siseras, die Söhne Tamachs, die Söhne Nesais, die Söhne Hatifas, die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotais, die Söhne Sopherets, die Söhne Peridas, die Söhne Jals, die Söhne Darkons, die Söhne Gidels, die Söhne Shephatias, die Söhne Hatils, die Söhne Pocherets von Sebain, die Söhne Ammons. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und sie zogen auch mit herauf aus Tel Melach, Tel Harsa, Kerub, Adon und Immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihre Abstimmung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Die Söhne Delajas, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, 642. Und von den Priestern die Söhne Hobajas, die Söhne des Hakos, die Söhne Barzillais, der eine Frau von den Töchtern Barzillais des Gileaditers genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war. Diese suchten ihr Geschlechtsregister, und als sie es nicht vom Priestertum ausgeschlossen, und als der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürfen, bis ein Priester für die Urim und die Thummim aufstände. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Und ihre Knechte und ihre Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu hatten sie noch 245 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere. An den Kamelen 435, rund 6.720 Esel. Und als ein Teil der Familienhäupter gab, Und ein Teil der Familienhäupter gab Beträge zum Werk. Der Statthalter gab für den Schatz an Gold 1000 Dareiken, 50 Sprengschalen, 530 Priestergewänder, und einige von den Familienhäuptern gaben für den Schatz des Werkes an Gold 20.000 Dareiken und an Silber 2200 Minen. Und das übrige Volk gab an Gold 20.000 Dareiken und an Silber 2.000 Minen und Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und die aus dem Volk und die Tempeldiener und alle Israeliten ließen sich in ihren Städten nieder. Amen. Wow. Was für eine Liste. Ich frage mich, vielleicht ist euch die Liste auch bekannt. Wahrscheinlich kennt ihr sie, nämlich als Vorstellung über die Liste. Das ist jedoch dieselbe Liste, die wir in Esra Kapitel 2 finden. Und vor Monaten haben wir alles noch einmal, so wie jetzt hier, vorgelesen. Und zwischen der einen Liste und der anderen, also der damaligen und jetzt, wenn ihr Menschen, die gerne Zahlen habt, dann werdet ihr sehen, da sind da kleine Unterschiede. nichts Gravierendes, nur in der Zahl. Also nichts Gravierendes und an der Bedeutung selbst wird auch nichts verändert. Und Bibellehrer und Schriftgelehrte haben versucht, das übereinzubringen. Und meine beste, wenn ich jetzt raten würde, dann würde ich sagen, das werde ich, wenn das dann soweit ist, wenn wir in der Herrlichkeit sind, dann herausfinden. Aber nichtsdestotrotz kann ich mit Gewissheit sagen, dass die Wahrheit hierin nicht eingeschränkt wird. Dass die Bibel nun nicht untergraben wird an Uneinstimmigkeiten, wie man es vielleicht mal nennen mag. Die Frage geht jetzt nicht, gibt es da Unterschiede? Aber die Frage sollte nämlich eher sein, wieso schon wieder die Liste? Warum wird sie wiederholt? Warum ist sie jetzt hier in Nehemia, wenn es im Kontext eigentlich um die Menschen geht, die aus dem Exil kamen, die wieder zurückkehrten? Wieso packt man das jetzt hier hin? Von Nehemia. Und ich denke, da gibt es wahrlich einen Sinn. Da gibt es einen Zweck. Gibt es einen Sinn und Zweck für Listen wie diese? Und ganz klar möchte ich erstmal vorweg sagen, das ist das Wort Gottes. Und das sollte uns als Teil der Gemeinde auch zu erkennen, dass man das aus einem simplen Wort liest, nämlich weil das Gottes Wort ist. Nämlich, diese Menschen wurden auch zu ihrer ewigen Ehre dort hinzugefügt. Und es ist richtig, dass man mit einer Zunge, die selbst mehr als 2000 Jahre, dass das Herr ist, dass man sich auch anstrengen sollte, diese Namen zu lesen und sie darin zu ehren, wie Gott ein spezielles Werk mit ihnen vollbrachte. Aber ich würde auch gerne noch etwas hinzufügen, nämlich, dass es noch mehr gibt als nur das. Dass solch eine lange und tiefgründige und enorme Liste mehr beibringen kann. Und das sehen wir ganz besonders in den Versen 1 bis 5 und dann in 73 auch nochmal ganz besonders. Denn da wird uns noch einmal klar gemacht, wieso Nehemia diese Liste mit anführt. Und dazu möchte ich drei Punkte betrachten. Also der Grund, wieso das so ist. Der erste Grund ist, um nochmal neu sich dem Herrn hinzugeben. Und das zweite ist, um nochmal Berufungen festzumachen, sie zu erneuern. Und dann Nummer drei, um Gemeinschaft wiederherzustellen. Bis jetzt in der Geschichte von Nehemia etwas erweitern würden, dann natürlich auch mit der Geschichte von Esra. Da sind sie durch sehr schwere und tiefe Täler gelaufen, mit einer großen Last. Und die Feindschaft, ja, sie war wirklich sehr feindselig. Doch was wir wissen ist, dass der Tempel nun wieder aufgebaut wird und auch die Stadtmauer. Und da nochmal so gesehen aus der Wirtschaft her, da wurde alles so eingesetzt, wie man es auch normalerweise braucht. Ich denke, wenn wir Vers 4 betrachten, da können wir uns ein ganz gutes Bild machen. Nehemia gibt uns nämlich dieses Zeugnis hier aus dem vierten Vers, dass das Volk darin sehr spärlich war, heißt es dort. Und was wir darin sehen oder darin aufmerken sollten, ist, was wir hier in unserer Gegend überhaupt kaum sehen, noch beobachten können. Nämlich, dass eine Stadt ohne Menschen überhaupt gar keine Stadt ist, sondern eine Ruine. Ich frage mich, vielleicht habt ihr sowas schon mal erlebt. Als ich an dem Seminar teilnahm, also das theologische Seminar, da gibt es aus meiner Vergangenheit in Texas, da bei Mississippi, wo ich studiert habe, gibt es eine Strecke. Und diese Strecke ist sehr heruntergekommen in einer armen und bedürftigen Gegend. Und selbst die Straßen sind mit so viel Schlaglöchern besät. Es ist also höchst gefährlich. Und wenn ihr dann nach Jackson fahrt, ist, dass man, je mehr man dort reinfährt, umso mehr sieht man, dass dort Armut herrscht. Man sieht auf der gleichen Seite auch überall in den Häusern, dass manche abgebrannt wurden, manche mit Steinen eingeschlagen wurden. Aber interessant ist, das, was man nicht sieht, das sind nämlich Menschen. Und vor einigen Monaten, ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich mit Brüdern losgefahren und wir hatten vor, die Gemeinde Jackson Mississippi Church, oder wie sie nochmal genau hieß, zu besuchen. Und diese Gemeinde ist in der Gegend oder führt eben durch eine Gegend, die sehr gefährlich ist, da wo es eben viel um Diebstahl, Mord und andere Dinge gibt. Und als wir da durchliefen, wollten wir uns notieren, wie viele Gemeinden dort sind, Kirchengemeinden, die nun nicht mehr verwendet werden. Da gab es dann unter anderem Capital Street Baptist, wahrscheinlich 15 bis 20 bibeltreue Leute waren da in dieser Gemeinde. Und das war eine so arme Gemeinde, dass sie eben mit Pappkartons und anderen Dingen arbeiten mussten. Und dann haben wir die Capistry Presbyterian Church. Sie war damals sehr am Wachsen. Ein wunderschönes Gebäude. Aber es wurde komplett niedergemacht. Die Scheiben eingeschlagen, andere Dinge randaliert, die Kanzel steht schon gar nicht mehr da. Denn dieser Gemeindeort, der wurde eben von Obdachlosen eingenommen und sie haben dort sich eingenistet und gelebt. Und das Gute war, dass es eben nur ein Katzensprung von dort entfernt eine Küche gab. Aber dann gab es die buddhistische Gemeinde von Capitol Street. Ein riesiges und hervorragendes Gebäude. Und jedes Mal, als ich da vorbeilief, dachte ich mir, wow, was ist das für ein schönes Gebäude? Und wir würden uns dann immer fragen, ach, wenn wir nur so ein Gebäude hätten, dann könnten wir dies und jenes tun und dann gibt es eine Erweckung und oh, sicherlich, da kommen Menschen, wenn sie das sehen. Und ganz klar, als wir uns dann darauf aufmachten, dahin zu gehen, da war erst kurz zuvor, ein Tag zuvor, ein riesiger Sturm. Und ein großer Teil dieser Eigentümer, die solche Wohnungen hatten, ihnen wurde ihr Gebäude in Augenblicken auseinandergenommen, zerstört. Da war nun niemand, keiner, der da helfen könnte. Und so etwas Ähnliches geht auch hier mit Jerusalem ab. Denn ihr könnt euch daran erinnern, als wir das letzte Mal, das letzte, das Moment, ich muss mal gucken, etwas weiter zurück. Da heißt es nämlich, dass einige Menschen in der Stadt lebten. Also außerhalb der Mauer, irgendwo in verschiedenen Plätzen, also nicht in der Stadt. Denn die Stadt war etwas, das hatte einen Tempel und eine Mauer, aber hatte keine Menschen. Und nach Kapitel 11, in den Versen 1 bis 2, wenn ihr das aufschlagen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Denn der Gedanke, in Jerusalem zu leben, das war eine Art Herausforderung. Ich lese es mal vor. Nehemia 11. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder einzelne Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Also, da kann man das ganz bildlich sich vorstellen. Das ist also ein Tempel Der wurde auf einer Erhöhung gebaut und hat eine Mauer um sich herum. Doch niemand lebt da drin. Denn die Arbeiter, sie haben sich da befleißigt und haben das getan und gemacht. Aber ging danach heim. Sicher kann sein, dass es ihnen gut ging, dass sie eben ihre Gemüse und ihr Obst anbauten und ihnen gefiel es, in kleinen farmbasierten Hütten oder Ecken gemeinsam leben würden. Denn Gott hat sein Volk nicht nur zurück herausgeholt, also aus dem Exil, um zurück nach Jerusalem zu kommen, um dann ein leeres Monument da zu sehen und die heilige Anbetung wieder einzusetzen. Es geht also nicht nur um das physische Gebäude. Es geht aber um die Einsetzung von einem Volke, das ein Herz für Gott hat. Und wir wissen auch vom Nehemia, er ist ein Mensch des Gebetes gewesen. Er hat sich immer wieder im Gebet befleißigt und ist sehr gut mit diesem Werkzeug umgegangen. Und hat eine spezielle Taktik, einen speziellen Plan gehabt, um sein Volk wieder zurück nach Jerusalem zu bringen. Und das bringt uns natürlich dann gleich mal zu dieser enormen Liste, wenn wir das so bezeichnen können. Und auch zu den Gründen, wieso, denke ich, wurde diese Taktik eingesetzt inmitten des Volkes von Israel. Der erste Grund ist, dass sie noch einmal sich ihren Verantwortungen bewusst sind. Lasst mich euch eine Frage stellen. Habt ihr jemals für etwas sehr lange gearbeitet? Etwas, das sehr entkräftigend ist, das sehr teuer ist, das geistlich und physisch und leiblich dich so sehr eingenommen hat? Etwas, das du so sehr liebst, das du wirklich gerne hast? Vielleicht ist es auch etwas, wo ihr im Nachhinein dann sagt, oh, wann ist das endlich zu Ende? Oder vielleicht, wenn es dann jetzt fertiggestellt wurde, steht ihr auf und denkt euch, ach, jetzt, ich habe es geschafft. Ich habe das getan, was ich tun brauchte und jetzt kann es weitergehen. Und manche, die es eben eine Verantwortung auf sich nehmen, die sehr zähflüssig ist, geben dann auch zu, dass es Zeiten gab, in denen sie alles hinschmeißen wollten. Und ich denke auch an ein Familienmitglied von mir, das der älteste Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel. Und er hat jetzt ein Hobby, nämlich, dass er gerne alte Wagen nimmt, alte Autos nimmt und sie aufbereitet und säubert und wiederherstellt. Und dann bekomme ich von ihm auch Bilder von ihm, was er dort erreicht hat, was er tun konnte. Aber nach ein paar Tagen, nachdem er mit so einem Projekt fertig ist, sagen wir mal 5 Tage, dann hat er schon genug. Dann hat er keine Lust mehr weiterzumachen. Dann möchte er zum nächsten Projekt. Und hier haben wir die Arbeiter. Sie haben gearbeitet und waren auch sehr treu. Und klar, sie haben diese Arbeit getan und auch fertiggestellt. Manche haben sogar einige Teile der Wand aufgerichtet. Wisst ihr noch, da kamen viele Namen von treuen, selbst hingebenden Leuten. Und die Passage sagt uns auch, was danach passiert. Sie verlassen nämlich die Stadt. Sie haben getan, was sie tun mussten, und dann verließen sie die Stadt. Und niemand kann sie wirklich da richten. Aber was wir auch schon bemerkt haben, ist, eine Stadt ohne Menschen ist keine Stadt, sondern eine Ruine. Und was macht Nehemia dann? Sie sammeln sich nämlich zusammen im Tempel. Und Gott hat dann dem Nehemia etwas aufs Herz gelegt, nämlich, dass er die Leute zusammentrommelt, die das Werk vollendet haben, um sie auf ewig in einem Stammbaum zu ehren, wie wir das hier sehen. Um sie auch nochmal in die Stadt zu locken oder Stadt zu Stadt, damit sie eben die Stadt gehen, um ihnen zu zeigen, was nun alles fertiggestellt ist, wie nun alles vollendet ist. Denn was nämlich passierte mit diesen Arbeitern? Sie haben gearbeitet, waren aber an einer anderen Stelle der Mauer und haben das ganze komplette Bild nicht gesehen. Okay, vielleicht sind sie auch einmal drumherum gelaufen, wir wissen das aber nicht. Aber was möchte Nehemia damit sagen? Wieso versammelt er sie? Ich denke, etwas wie Folgendes. Er möchte, dass die Menschen sich noch einmal verpflichten, noch einmal losgehen. Er möchte, dass das Volk sich noch einmal hingibt. Lass uns dazu nochmal die Verse 1 bis 4 betrachten. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte sich die Torflügel ein und die Torhüter, Sänger, Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelsbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem. Dann fragt man sich, okay, macht Nehemia das, damit er nochmal zurückgehen kann und seiner anderen Verantwortung nachgehen kann, nämlich als Mundschenk hier für den König von Babylon? Doch was wir lesen, ist, dass er Anweisungen gibt. Anweisungen über die Tore Jerusalems, dass die ganze harte Arbeit, alles, was sie nun empfangen haben, nicht verloren geht. Dass die Strategie, nur wenn es heiß ist, die Toren zu öffnen, wenn es kühl ist, wieder zu schließen. Nur an militärstrategischen Dingen. Also aus diesen Gründen hat man das getan, damit man eben nicht per Überraschung überrannt wird. Und Nehemia setzte dann Leute ein, die um die Verteidigung der Stadt sich bemühen sollten. Denn es waren Menschen. Menschen mit allerlei Waffen und Schwertern und Speeren und so weiter. Seht, das ist der Plan Nehemias. Aber besonders in Vers 4 und Vers 5, da wissen wir, die Stadt, sie ist groß und weit. Und die Menschen darin waren nicht viele. Und Gebäude wurden nicht wieder aufgerichtet. Da wurde also nichts dazu beigetragen, damit die Menschen sich wirklich identifizieren mit der Stadt und dort auch leben können. Und wenn er sie jetzt nun zusammentrommelt, dann kann ich mit Gewissheit sagen, dass das auch der Plan von Nehemia war, sie nochmal zusammenzutrommeln. Und tatsächlich, aus sich selbst heraus, haben sie sich noch einmal den Herrn hingegeben, um für Gott zu leben. Und so haben wir die Liste hier. Die Liste, die uns dazu bringen sollte, dass wir uns noch einmal dem Volk Gottes zuwenden sollen. Doch wir kommen zu einer zweiten Anwendung. Und ihr werdet vielleicht denken, irgendwie, lieber Pastor, das erscheint mir wieder gleich zu sein, wie das, was du immer sagst. Hier geht es um die Berufung für das Volk Gottes. Als sie kamen und sich gemeinsam versammelten, da war es nicht so, als würde Nehemia eine Genealogie hier oder einen Stammbaum hier einfach mal niederschreiben, sondern das wurde auch mal vorgelesen. Und ihre Namen, sie würde man hören. Die Menschen in der Gemeinde, die Menschen des Volkes Israels würden diese Namen hören und all diese komplexen Namen würden dann vorgelesen werden, um sie zu ehren. Und Menschen, sie würden dann wahrscheinlich sehr hellhörig werden, wenn sie dann hören, wie ihr Vater oder Großvater da mit aufgezählt wird. Brüder und Onkel. Und es scheint für mich, für einen sehr tiefgründigen und aber auch sehr sinnvollen Schlussfolgerung, dass man dort nochmal nochmal sehr zur Bewunderung kommt über die Berufung Gottes, wie Gott sein Volk einsetzte und berief, das Werk hier zu tun und dass Gott es gesegnet hat. Dass Gott sie über 80 Jahre, viele Jahre hier unterstützte und half. Dass, wie sie ins Exil geführt waren, das keine Verschwendung gewesen ist, dass sie zurückkommen konnten. Dass nochmal sie als Stammbaum sich noch mehr damit identifizierten. Denn die Wand oder die Mauer, als sie erbaut war, das war nochmal ein Zeugnis für sie. Zu sagen, dass du, ihr Volk, das Volk hier, das hat sich darum bemüht, dass die Herrlichkeit Gottes ausgeht in diesem Lande, in diesem Volk, in der ganzen Welt. Dass diese Generation nicht nur namenlos dahinschwand, sondern sich einsetzte für Jerusalem. Zu welchem Ende? Wieso hat das, was hat das für eine Auswirkung? Nun, wir leben in einer Welt, wo so viel Stolz ist und wenn es nun heißt, dass Stolz und Patriotismus und Nationalstolz und andere Dinge, dass das nicht gut ist, was haben wir dann, was hat es dann mit dem hier auf sich? Nämlich, dass die Leute noch einmal wissen und sehen und erkennen, dass Gott mit ihnen nicht fertig ist. Dass Gott mit ihnen ist. Dass es eine Berufung war von Gott. Beruf, doch einmal erweckt werden und nochmal weiterzumachen. Dass ihr Leben sich verändert. Dass sie natürlich dann einige Dinge aufgeben müssen. Dass man vielleicht nicht mehr auf der Terrasse draußen süßen Tee trinken kann, sondern sie hatten ein größeres Werk vor sich, etwas Schwierigeres, etwas Härtigeres. Das ist eine große Sache. Und du magst vielleicht zu mir sagen, oh, lieber Pastor, oh, man kann das hier jetzt nicht so sehr, nicht so offensichtlich und eindeutig hier sehen aus der Schrift. Und dann sage ich nur, das ist ein Stammbaum. Ganz klar, und auch ich habe hier mit dieser Passage zu kämpfen. Auch was man aus dieser Passage herausziehen kann. Aber es zeigt uns, wie persönlich Gott in dem Leben seines Volkes umgeht und wie persönlich die Berufung ist. In dieser Passage und in diesem Stammbaum, da wird noch einmal der Eifer, die Flamme, die die Menschen hatten, um sich für Gott einzusetzen, nochmal aufgelodert wird, nochmal entfacht wird. Und ich denke, noch eine Anwendung ist, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Denn was wir noch lasen in den letzten Versen dieses Kapitels, in Vers 73 nämlich, dass die Leute wieder in ihren Städten niederließen. Also da heißt es, und die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger, die aus dem Volk und die Tempeldiener und alle Israeliten ließen sich in ihren Städten nieder. Was hat das aber auf sich? Das waren wahrscheinlich gemeinschaftliche Höfe, wo mehrere Familien wahrscheinlich da gemeinsam lebten. Und dann kann man sich ja gleich fragen, okay, was für einen Sinn hat die Gemeinschaft überhaupt? Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo uns die Frage sehr nahe geht. Und wenn ich die Frage stellen würde an euch, was hat die Gemeinschaft für eine Auswirkung? Was ist der Stellenwert dessen? Und ich bin mir sicher, da hat jeder von euch auch etwas dazu zu sagen. Und nämlich isoliert zu sein, das ist eine sehr harte Sache, das ist sehr verletzend. isoliert zu sein, von ganz einfachen, simplen Worten der Zustimmung, der Ermutigung oder Gemeinschaft, einfach nur neben einem Bruder oder einer Schwester zu sitzen, das Gefühl zu haben, dass man weiß, man ist nicht alleine, weil man mit dem Volk gemeinsam Gemeinschaft haben kann, dass man mit den gleichen Anfechtungen zu kämpfen hat, mit den gleichen Dingen dieser Welt, dass man weiß, dass man darin gemeinsam ist. Die Gemeinschaft stärkt uns und setzt das ganze Zusammenleben nochmal hervor. Seht ihr, da ist etwas, das das Volk Gottes nun auch sehr nahe geht und stört. Vielleicht auch Christen, die sehr treu sind in dem Online-Gottesdienst und das auch sehr beständig. Aber wenn ich auch mit vielen Pastoren mich austausche oder mit anderen Leuten hier aus der Gemeinde, dann sagen sie ganz einfach, dass es da Tage gibt, wo man sich fragt, ob man noch zu dem Volk Gottes gehört, wo man sich dann nicht mehr identifizieren kann mit dem Volk Gottes. Sind die Zusagen, dass dem Volk Gottes gilt, auch nun für mich, dass die Gemeinschaft mit Gottes Volk essentiell ist, dass es das wichtig ist, dass es nicht eine nebensächliche Sache ist, die man einfach nur zur Seite schieben kann. Denn selbstverständlich, der Fuß kann jetzt nicht von der Hüfte getrennt werden oder der Kopf nicht von den Händen, das Auge nicht vom Gesicht oder der Mund. Denn der ganze Leib benötigt das alles und eine Gemeinschaft benötigt das auch, um gesund zu sein, dass alle Glieder da sind. Doch zu diesem Zeitpunkt existiert das nicht, das wissen wir, nicht so, wie es einmal war. Und Nehemia hat Menschen gebraucht, die gemeinsam leben, die gemeinsam es auf sich nehmen, um die Gemeinde und die Stadt aufzubauen. Dass sie sich an Straßen begaben, die sehr staubig sind und dreckig, mit neben lauten Nachbarn. Vielleicht hockt man da auch aufeinander. Nicht auf einer großen, wohlhabenden Farm, was sie einst genießen durften. Und das alles nur aus einem Grunde. Nämlich, dass er nach Menschen suchte, die es liebten, miteinander zu sein. Sei es im Tempel, auf der Mauer, am Arbeiten, am Schuften. Und wenn man nun zurückdenkt in die Vergangenheit des Volkes Gottes, da sieht man, dass selbst Jesus Christus in einer kleinen Gemeinschaft groß wurde, in Nazareth. Wisst ihr noch, was dort zu dieser Zeit geschah oder genau dort war da, dass dort die Zeit war, in dem die Gemeinschaft wieder hergestellt wird, nämlich da war das Laubhüttenfest, dass da wieder Gemeinschaft gepflegt wird, wo sie zusammenkamen, um auch gemeinsam anzubeten, den Herrn und Gott des Himmels. Also was machen wir, wenn wir jetzt nun von dieser Liste nun etwas das aus der Ferne betrachten, wenn wir noch einmal unser Leben betrachten, das Leben von Christen, unsere Gemeinde. Ja, haben wir Listen? Gibt es da so etwas? Ja, oder mehr oder weniger? Nun, nicht jetzt direkt relevant für dich, aber der 4. Dezember 1973, der Brianwood Presbyterian Church, da kamen so und so viele, 317, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, um etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Da gab es dann eine Satzung, um die PCA, die Presbyterianische Gemeinde in Amerika, aufzusetzen, anzugehen. Und sie haben sich dann die Mühe gemacht, um diese Gemeinde aufzubauen, um dem Herrn und Gott des Himmels zu dienen. ihm ging es dann um den Missionsbefehl Jesu Christi, um den und die Gemeinde eben zu festigen. Und ganz unten am Dokument, ja, da gab es auch eine Liste von Menschennamen. Und nicht nur irgendeine Liste, die einfach nur da draufgedruckt war, sondern Menschen haben dort unterschrieben. Und klar, man muss etwas die Geschichte kennen und sich auch ein bisschen mit der ganzen Sache beschäftigen. Da gab es dann Namen wie zum Beispiel der Ligon Duncan Senior. Das ist der Großvater, also der Großgroßvater von Ligon Duncan, wie man jetzt heute kennt. Und da würde man eben durch die ganze Liste durchgehen und immer noch mehr Leute sehen, wer diese Männer waren. Die meisten von ihnen werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen und haben auch seltsame Namen. Aber sie wurden alle aufgeschrieben. Zur Ehre, was der Herr nämlich dort bewirkt hat. Und vielleicht auch für unsere Gemeinde mag eine Liste etwas sein, das unwichtig ist. Vielleicht auch die Tatsache, dass wir eine Gemeinde haben, die existiert. Und jeden Sonntag kann ich dann auch so ein kleines Pamphlet drucken und zusammenstellen, was uns daran anleitet, wie wir anbeten. Und schon seit 8 Jahren existieren wir als Gemeinde und sind eine Gruppe von Menschen, die ihre Zeit, Geld und Fleiß reingebracht haben, um in die Gemeinde zu kommen, Freunde reinzubringen, Kinder mitzubringen, um zu sehen, wie Menschen im Glauben hier wachsen, wie Menschen hier getröstet werden im Glauben, zu sehen, wie das Wort Gottes geöffnet wird und verkündigt wird, dass Gott sein Evangelium hier auch fest aufbaut. Gott macht auch ein großes Werk hier und das ist nicht klein zu reden. Und vielleicht fällt euch auch auf, dass wenn man durch das Kirchenregister durchgeht bei uns, dann sieht man, oh, da kommen immer wieder neue Familien dazu. Sie kommen und gehen. Aber das sollte uns noch einmal dazu bringen, wenn wir solche Listen lesen, uns noch einmal dazu zu entfachen, unsere Zugehörigkeit zu erneuern. Denn immer da, wenn wir sehen, wie eine Familie sich der Gemeinde hingibt, dann sollte es unsere Berufung noch einmal erneuern, dass Gott diese Gemeinde hier gebaut hat, eingesetzt hat, dass es nicht eine kleine Zusammenkunft ist, sondern dass es etwas, was Gott getan hat, weil wir könnten es getrennt von ihm nicht erreichen. Und es sollte auch deinen Sinn von Gemeinschaft wiederherstellen. Listen. Schwer darüber zu predigen, doch ich glaube, sie sind sehr wertvoll für das Volk Gottes. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Wahrheit deiner Schrift, für jedes einzelne Wort, für jede einzelne Zahl und jede einzelne Person mit Namen, wie es in deiner Offenbarung hier geschrieben steht. O Vater im Himmel, wir bitten, dass du die Gemeinde segnest, dass du uns die Kraft gibst, dein Volk zu sein, das nach deinem Worte lebt, dass wir sehen, wie unser Leben immer mehr dem Herrn Jesus Christus ähnlicher wird. Hilf uns, dein Wort zu wollen, dem zu vertrauen, dem nachzugehen, darüber nachzusinnen und denken und dein Wort in unserem Herzen zu verbergen oder darin aufzuwahren. O Herr, mögest du auch weiterhin uns als Gemeinde und uns persönlich zu deinem Wohlgefallen nutzen, zur Erbauung der Gemeinde. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.